Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Hallo und guten Morgen. Willkommen zu einem Gespräch mit dem Molekularbiologen und Virologen Thomas Mettenleiter. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen von der Insel Riems.
Thomas Mettenleiter ist der Präsident des Friedrich-Löffler-Forschungsinstituts, vielleicht des ältesten virologischen Forschungsinstituts weltweit. Geforscht wird hier zu ansteckenden Tierseuchen und Viren und zu den Übertragungswegen zwischen Mensch und Tier und andersrum. Wildtiere, Nutztiere, Haustiere, sie alle sind Träger von diversesten Krankheiten. Sie können diese auch übertragen auf Menschen. Manche sind dann ungefährlich für Menschen, manche relativ ungefährlich und manche hochgefährlich. Wenn man wie Sie, Herr Mettenleiter, dieses Wissen darum, wie viele Krankheiten von Tieren übertragen werden können, gewissermaßen berufsbedingt täglich vor Augen hat, kann man dann noch hemmungslos mit Katzen kuscheln?
Doch, man kann das durchaus. Ich meine, wir sind ja diejenigen, die das Risiko, glaube ich, sehr, sehr deutlich einschätzen können. Und wir wissen, wo Risiken bestehen und wo sie eben nicht bestehen, respektive wo sie reduziert sind. Also von daher sage ich immer, wir sind hier auch große Tierfreunde. Viele der Beschäftigten des FLI haben selber Haustiere. Ich selber bin ein begeisterter Reiter. Also ja, das tun wir alle natürlich immer noch.
Haben Sie ein Haustier? Pferd vielleicht, wenn Sie gerne reiten?
Nein, ich habe im Moment kein Haustier. Ich habe auch kein eigenes Pferd. Ich habe zwar immer das gleiche Pferd, das ich reiten kann. Das hat aber jetzt damit zu tun, dass ich selber, insbesondere jetzt vor Corona, viel zu viel auch unterwegs war. Das heißt also, da blieb wenig Zeit für zu Hause, auch zu wenig Zeit für mein Hobby. Also von daher jetzt noch nicht. Aber das sind so Pläne für die Zeit, in Anführungszeichen, danach.
Zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur ist der Molekularbiologe und Virologe Thomas Mettenleiter. Sein Hauptarbeitsort ist die Ostseeinsel Riems im Greifswalder Bodden. Die ist knapp 4 Quadratkilometer groß und eben Standort des FLI, des Friedrich-Löffler-Forschungsinstituts, dessen Präsident er ist. Riems ist für Sie jetzt nur Arbeitsort oder leben Sie auch auf der Insel?
Nein, ich lebe selbst nicht auf der Insel. Als ich vor 27 Jahren aus Tübingen hierher gezogen bin, habe ich in der Tat mal für ein Jahr direkt auf der Insel gelebt. Aber dann 24 Stunden am Tag Insel war dann doch ein bisschen viel. So habe ich jetzt mein Domizil aber sehr nahe auf dem Festland, sodass ich also jederzeit auch sehr, sehr schnell auf die Insel fahren kann. Die Insel ist also Arbeitsplatz und Leben privat tue ich auf dem Festland.
Die ist eine Privatinsel, ne? Die ist für Nicht-Mitarbeiter des Instituts unzugänglich.
Also die Insel gehört dem Bund. Es gibt auf der Insel auch ein kleines Wohngebiet. Dort wohnen also nicht nur Beschäftigte des Friedrich-Löffler-Instituts, sondern es wohnen auch andere. Aber es ist schon so, dass die Insel selber natürlich sehr geprägt ist durch das Institut.
Es gab zu früheren Zeiten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, glaube ich, gar keine Verbindung zum Festland.
Also es gab keine feste Verbindung, in der Tat. Ursprünglich war die Insel ausschließlich per Schiff erreichbar. Das galt dann auch in den ersten Jahren des Instituts. 1926 wurde dann zur besseren Versorgung, vor allen Dingen im Winter, wenn es ja dann doch auch die See zufriert, wurde eine Seilbahn gebaut. 1942 dann eine parallele zweite Seilbahn. Und seit 1971 gibt es einen befahrbaren Damm, der 2007 aber wieder durchbrochen wurde. Das hatte ökologische Gründe und überbrückt, sodass wir also heute wieder auch geografisch eine wirklich richtige Insel sind, also ein Stück Land komplett von Wasser umgeben. Wir sind wirklich die Insel Riems.
Ökologische Gründe, das heißt, weil man das Biotop erhalten wollte?
Nee, das Problem war, dass die Bucht, die hier vor der Insel liegt, durch den Damm vom Frischwasserzugstrom aus dem Westen abgeschnitten war und damit drohte, ökologisch umzukippen. Und um das zu vermeiden, wurde dann der Damm geöffnet, sodass also wieder Frischwasser zuströmen kann. Und das hat der Christoph Wieg, auf die ich übrigens direkt aus meinem Bürofenster schaue, auch sehr gut getan.
Der Gründer und Namensgeber des Instituts war der Mediziner und Mikrobiologe Friedrich Löffler. Das war 1910, als die Forschungsstätte, glaube ich, wirklich die erste ihrer Art in der Welt auf der Insel Riems geschaffen wurde. War das eine ganz bewusste Entscheidung, die auf einer Insel zu platzieren?
Ja, das war in der Tat eine sehr bewusste und auch bis zum gewissen Grad erzwungene Entscheidung, dieses Institut hier auf der Insel Riems zu errichten. Das Institut wurde am 10. Oktober 1910 hier gegründet, also 10-10-10 ist unser Geburtstag, wenn man so möchte. Und das hat mit Biosicherheit zu tun. Wir befinden uns am Anfang des 20. Jahrhunderts, die technologischen Möglichkeiten, gerade solche kleinsten Erreger sicher zurückzuhalten, bestanden damals noch nicht. Und so haben die Experimente von Friedrich Loeffler, übrigens einer der Entdecker der Viren und Begründer der Virusforschung, seine Experimente am Maul- und Klauenseuche-Virus, die er durchgeführt hat, immer wieder zu Ausbrüchen in der Gegend hier in Greifswald geführt. Er hatte keinen richtigen Versuchstierstall, sondern eine offene Scheune, in der er seine Versuche machen musste. Und er wurde dann 1907 aufgefordert, aufgrund dieser Verschleppungen seine Versuche einzustellen, außer er findet einen sichereren Platz dafür. Und er hat sich schon 1906 darüber Gedanken gemacht, dass eine Insel eigentlich so ein sicherer Platz sein könnte. Das lag für ihn als Ordinarius an der Universität in Greifswald, direkt an der Küste, wahrscheinlich relativ nahe. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er irgendwo anders einen Ruf angenommen hatte. Aber so hat er sich dann einige Inseln angesehen und ist dann letztlich bei der Insel Riems geblieben und hat dort sein Institut errichtet. Und er schreibt dann auch, dass das ein Platz wäre, der durch seine Lage an sich schon eine Verschleppung ausschließen würde. Das gilt nicht 100%, aber es war für die damaligen Verhältnisse sicherlich das Beste, was man im Hinblick auf solche Biosicherheit tun konnte.
Ein Teil der Gebäude von damals, von vor 112 Jahren oder in den Jahren danach, ist noch erhalten, also das ehemalige Anwesen von Friedrich Loeffler, und ist heute ein Museum. Der Öffentlichkeit zugänglich?
Also in der Tat, das ist unser ältestes Institutsgebäude, das Loefflerhaus. Das ist sein erstes Laborgebäude. Sieht eigentlich aus wie ein Einfamilienhaus, ein kleines. Aber es war in der Tat sein Labor im Erdgeschoss und sein Assistent hat im Obergeschoss gewohnt. Jetzt zu Corona-Zeiten bieten wir keine Führungen an, aber wenn es sich wieder mal normalisiert hat und auch in der Zeit vorher, ja, kann man durchaus zu Führungen dann hier auch auf die Insel kommen und kann sich das ansehen.
Was denn genau, was sieht man da?
Also in dem Fall ist es wirklich ein Museum, das klein, aber fein, sage ich. Da geht es primär natürlich um Friedrich Loeffler, seinen Beitrag zur Wissenschaft, aber eben auch Friedrich Loeffler als Mensch, Friedrich Loeffler als Familienvater, Friedrich Loeffler als Student. Er war Mitglied einer Verbindung. Wir haben also auch sein Chor Wams bei uns aus dem Nachlass. Aber es gibt dann auch einen Bereich, der sich mit dem Institut und mit der Institutsgeschichte beschäftigt. Also auch Exponate, die eben diese lange Geschichte des Instituts über viele Epochen der deutschen Geschichte hinweg dann auch dokumentieren.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie ein passionierter Schweinefigurensammler sind, dass Sie eine ganz stattliche Sammlung haben mittlerweile aus Plüsch, Holz, Plastik, alles Mögliche. Ist die auch im Museum oder in Ihrem Büro?
Nein, die ist nicht im Museum, vielleicht noch nicht, ich weiß nicht. Nein, die ist bei mir im Büro und das ist darauf zurückzuführen, dass ich meine wissenschaftliche Karriere mit Arbeiten an einem Schweinevirus begonnen habe. Und das ist eigentlich immer auch noch der Kern meiner wissenschaftlichen Expertise. Da das ein Schweinevirus war, dann lag es nahe, dass mal irgendwann angefangen wurde, mir Schweinefiguren und Ähnliches zu schenken. Und das hat sich dann doch in der Zwischenzeit zu einer ganz ansehnlichen Sammlung entwickelt, für die ich glücklicherweise hier bei mir in meinem historischen Präsidentenzimmer auch eine schöne Vitrine habe.
Thomas Mettenleiter arbeitet auf der Insel Riems und die wird schon mal als die gefährlichste Insel Deutschlands bezeichnet oder als das Alcatraz der Forschung in Anspielung auf die Gefängnisinsel vor San Francisco. Ist das, Herr Mettenleiter, etwas übertrieben oder trifft es die Sache schon am Kern?
Naja, die gefährlichste Insel Deutschlands ist in der Tat übertrieben. Ich meine, das kommt natürlich daher, dass wir wirklich mit gefährlichen Erregern hier arbeiten und arbeiten können, unter den höchsten Sicherheitsbedingungen natürlich. Auf der Insel selbst sind wir natürlich so nicht gefährdet und wir tun alles, was möglich ist, damit diese Erreger dann auch aus diesen Laboratorien, Tierstellen nicht entkommen. Deswegen ist der Vergleich zum Alcatraz der Viren vielleicht auch dann ganz passend. Ich finde den übrigens wirklich sehr passend, denn das ist letztendlich das, was wir hier tun. Also alles, was technisch überhaupt möglich ist, was im Management möglich ist, um solche Freisetzungen zu verhindern, die auch in der letzten Zeit dann hier nicht passiert sind.
Hochsicherheitsforschung, wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ja verschiedene Sicherheitsstufen für Laborarbeiten. Und Sie haben, und da gibt es gar nicht viele davon, in Ihren Laboren oder einem Teil Ihrer Labore die Sicherheitsstufe 4. Das ist die allerhöchste. Die gibt es, glaube ich, sonst außer bei Ihnen nur noch dreimal in der Welt, in Kanada, Australien und China. Was genau heißt das?
In der Tat, es gibt vier von diesen Schutzstufen oder Risikogruppen, in die die Erreger eingeteilt werden. Wir können hier mit diesen Erregern der höchsten Risikogruppe 4 eben nicht nur im Labor arbeiten. Da gibt es weltweit eine ganze Reihe von Orten, wo das in der Zwischenzeit möglich ist. Auch in Deutschland zum Beispiel das Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg oder die Universität in Marburg oder das Robert-Koch-Institut. Was uns auszeichnet, ist, dass wir eben mit diesen Erregern auch im natürlichen Wirt arbeiten können, auch im Großtier. Und das gibt es in der Tat nur in Australien und in Kanada, sonst hier auf der Welt. Was zeichnet das aus? Das Auszeichnen sind die Sicherheitsbedingungen. Sowohl die Sicherheitsbedingungen, die jetzt ein Entweichen des Erregers verhindern, als auch natürlich die Sicherheitsvorkehrungen, die einen selber vor diesen Erregern dann schützen. Das kennen sicherlich viele Zuhörer aus unterschiedlichen Filmen und Dokumentationen, diese Ganzkörperanzüge, diese Schutzanzüge, die dann immer etwas aufgeblasen wirken, weil sie eben im Überdruck gehalten werden, damit nichts nach innen kommen kann, wohingegen die Laboratorien und die Ställe selber im Unterdruck gefahren werden, sodass eben nichts nach außen gelangt, sondern wenn überhaupt mal etwas als eine Leckage auftreten sollte, dann nur von Luft von außen nach innen strömen kann.
Und was heißt das jetzt in der Praxis für die Forscherinnen und Forscher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter diesen Bedingungen arbeiten? Also haben die einen ganz normalen 8-Stunden-Tag in so einem Anzug beispielsweise? Was ist, wenn man mal muss oder was trinken will oder ähnliches? Wie funktioniert das?
Als 8 Stunden in diesem Anzug geht natürlich nicht. Das sind also begrenzte Zeiten. Im Regelfall sind die Einsatzzeiten dort 2, 3, maximal vielleicht mal 4 Stunden. Und in der Tat ist einer der limitierenden Faktoren, sage ich immer etwas salopp, ist, wann muss ich müssen? Denn das geht natürlich in dem Anzug nicht. Aber bei den Zeiten, in denen dort gearbeitet wird, ist das auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch kein größeres Problem. Aber man muss natürlich die gesamte Prozedur betrachten. Man kann also auch nicht sagen, ich muss jetzt mal schnell, denn schnell geht da in dem Kontext erstmal nichts.
Was heißt das? Wie lange dauert das? Also bis man sich da in so einen Anzug reingeschält hat und wieder raus und dann abduschen und ähnliches? Vorbereitung, Nachbereitung?
Naja, das ist, was die Vorbereitung angeht, geht das schon in die Größenordnung einer halben Stunde. Was dann nachher das Rausduschen angeht, in der Tat, dann musst du zunächst mal mit dem gesamten Anzug in einen Raum, das ist ein Edelstahlraum, das ist die chemische Dusche, wo also mit Desinfektionsmittel abgesprüht wird, über einen bestimmten Sprühzyklus hinweg. Dann kann man erst diesen Raum verlassen, dann muss man den Schutzanzug ausziehen, dann geht es nochmal in einen Vorraum und dort ist dann die Möglichkeit.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Herr Mettenleiter, dass in Ihrer Zeit, also immerhin stolze 27 Jahre am Institut, es keine Leckage, wie Sie es genannt haben, gab, also ist es nichts entwichen. Ist denn das anderswo durchaus bekannt geworden, dass sowas passiert ist? Also dass Viren entkommen sind, Erreger entkommen sind?
Also hundertprozentige Sicherheit, das muss man sagen, gibt es natürlich nirgendwo. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, einen sehr guten Rekord, was die Sicherheit angeht. Aber in der Tat kann das natürlich vorkommen. Das ist früher auch hier von der Insel Riems, bevor es diese hochtechnisierten Bedingungen gab, die wir jetzt haben, auch schon hin und wieder vorgekommen. Das letzte Mal 1982 mit Maul- und Klauenseuche. Das ist ein hoch ansteckender Erreger und das mussten leider unsere Kolleginnen und Kollegen auf der britischen Insel in Pirbright dann auch mal miterleben, dass 2007 dort aus dem Institut eben auch Erreger entkommen ist. Das war nicht direkt die experimentellen Einheiten, das war im Endeffekt ein Leitungssystem, das außerhalb des Instituts lag. Das ist gebrochen gewesen. Dort hat sich Erreger freisetzen können. Und das hat dann doch zu einigen Ausbrüchen geführt. Glücklicherweise nicht zu einer großen Epizootie, aber es war doch ein signifikantes Ereignis.
Was ist eine Epizootie? Mal für uns Laien.
Ja, Epidemie kennt wahrscheinlich in der Zwischenzeit jeder und Pandemie auch. Das ist das Ganze bei Menschen und wenn das Ganze eben dann nur beim Tier stattfindet, dann nennt man das Panzootie oder Epizootie. Zoon ist das Lebewesen und Demos im Griechischen ist eben der Mensch respektive die menschliche Population. Deswegen unterscheiden wir im Fachterminus diese beiden Begriffe, obwohl sie sehr häufig in der Zwischenzeit auch durcheinander geworfen werden.
Apropos Coronavirus, da heißt das ja, dass das so entstanden ist, dass es von einem Tiermarkt in der chinesischen Stadt Wuhan zu uns über die entsprechenden Umwege geraten ist. Und gleichzeitig wurde immer wieder gemutmaßt, es hätte auch aus einem Labor entweichen können. Und richtig ist, dass es in Wuhan das Institute for Virology gibt. Und das hat die größte Fledermaussammlung, ein Wirt dieses Virus, weltweit. Glauben Sie, dass das auch möglich gewesen sein kann?
Das gehört zu den Kristallkugelfragen, wie ich es immer nenne. Spekulationen. Nein, es weiß keiner, wie das dann wirklich passiert ist. Wir wissen auch nicht genau, wo dieser Übersprung stattgefunden hat. Wir wissen nicht, ob es direkt ein Übersprung von der Fledermaus auf den Menschen gewesen ist, ob da ein Brückenwirt, also ein Zwischenwirt, mit beteiligt war, ob das mit dem Institut überhaupt irgendetwas zu tun hatte oder eben dann doch mit dem Markt. Es wird viel spekuliert, aber wie gesagt, es gibt keinerlei konkrete Beweise, die sagen, es ist der eine oder andere Weg. Man kann sich Plausibilitäten überlegen. Man weiß als Experte selber, wo sind denn mögliche Schwachstellen. Aber es bleibt einfach immer noch bestehen. Die genetisch nächsten Verwandten dieses Virus finden sich in diesen Fledermäusen, in den Hufeisennasen im Süden Chinas. Das heißt also, dort gibt es eine große, ich habe es immer genannt, eine Viruswolke mit ähnlichen Viren. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass dort der wirkliche Ursprung liegt. Wie es dann aus diesem Reservoir auf den Menschen übergegangen ist, das sind reine Spekulationen.
Es ist doch aber schon so, dass zu Forschungszwecken Viren in Laboren verändert werden. Oh, Sie tun das, glaube ich, in Ihrem Institut. Und teilweise werden sie gefährlicher gemacht, weil man wissen möchte, welche Mutationen möglicherweise noch drohen.
Ja, gefährlicher machen, das ist dann so eine Frage, eine Definition, die wir selber dann stellen. Das heißt gefährlicher für uns Menschen, das muss nicht heißen gefährlicher für andere, das muss auch nicht heißen gefährlicher sonst für die Natur. Aber in der Tat verändern wir die Erreger, um festzustellen, welche Eigenschaften sie haben, aber auch welche Achillesfersen sie haben. Das heißt also, wo man dann auch entsprechend eingreifen kann, sei das nun mit Impfstoffen oder sei das mit antiviralen Medikamenten. Das gehört zu unseren Forschungsarbeiten mit dazu. Und da spielen solche Experimente zum Teil auch mit eine Rolle. Die Frage ist immer, unter welchen Schutzvorkehrungen werden die durchgeführt? Ich hatte vorher gesagt, wir sind in der Lage, bis zur höchsten Schutzstufe 4 solche Experimente durchzuführen. Mehr geht nicht. Das heißt dann aber auch, dass man mit solchen Erregern dann auch dort arbeiten kann. Und das Zweite ist, dass man sich natürlich immer fragen muss bei solchen Experimenten, wo ist die Zunahme des Wissens, das heißt, wo ist der Nutzen und wo ist eine mögliche Gefährdungssituation. Wir haben ein sogenanntes Biorisk, also Biorisikoausschuss, wo solche Experimente dann im Kreise der Kolleginnen und Kollegen besprochen werden. Und es gibt ja auch nationale Behörden, wie zum Beispiel die Zentrale Kommission für die biologische Sicherheit. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich um Viren, und um die geht es primär auf der Insel Riems, verstehen zu können, natürlich auch mit diesen Erregern arbeiten müssen.
Am Friedrich-Löffler-Institut, dessen Präsident unser Gast heute Morgen Thomas Mettenleiter ist, wird zur Virus-Wirt-Interaktion bei Viren geforscht, zu Infektionskrankheiten, die zwischen Tier und Mensch hin und her springen, und zu Impfstoffen. Dafür gibt es Versuchstiere, muss es Versuchstiere geben?
Ja. Dazu muss es weiterhin Versuchstiere geben. Es ist natürlich nicht mehr so, dass wir wie Friedrich Löffler vor über 100 Jahren nun darauf angewiesen ist, alle seine Experimente ausschließlich im Versuchstier durchzuführen. Und das waren zum damaligen Zeitpunkt dann wirklich die natürlichen Wirte der Maul- und Klauenseuche, also Wiederkäuer, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen. Heutzutage kann man schon sehr viel außerhalb des tierischen Wirtes machen. Es gibt Zellkulturen, es gibt Organsysteme. Aber wenn ich das komplexe Zusammenspiel zwischen Erreger und Wirt, zum Beispiel im Hinblick auf die Entwicklung von Immunantworten, also Entwicklung von Impfstoffen, wenn ich das wirklich verstehen will und untersuchen will, dann sind wir auch weiterhin auf das Versuchstier angewiesen. Was aber nicht heißen soll, dass wir wie viele andere natürlich sehen, was können wir ablösen, wo können wir auch mehr in vitro, in Anführungszeichen, Reagenzglassysteme schaffen, um die Zahl der Tierversuche zu reduzieren. Ganz ohne wird es zumindest für mich absehbare Zeit nicht gehen.
Haben Sie da sozusagen eine regelrechte Farm um sich rum? Wie viele Tiere über den Daumen gepeilt haben Sie auf der Insel?
Wenn wir über Tierzahlen sprechen, dann schmunzle ich immer etwas. Ich meine, wir haben hier 2 Insektarien. Das heißt, wir züchten auch Stechmücken als Überträger von Infektionen.
Und die zählen Sie nicht alle.
Und die zählen wir nicht alle. Von daher ist das natürlich immer ein bisschen schwierig dann zu sagen. Wir haben, was also Großtiere angeht, bewegt sich das so im höheren zweistelligen Bereich. Und das sind auch keine Tiere, die wir hier züchten. bis auf unsere Wildschweine, muss ich sagen, da haben wir eine eigene Zucht. Aber ansonsten bekommen wir die von landwirtschaftlichen Betrieben, von denen wir den Hygienestatus kennen. Das heißt, da wissen wir auch, wie die Tiere, was den Infektionsstatus angeht, und wirklich ausgestattet sind. Was wir hier züchten, sind kleinere Labortiere, wie zum Beispiel Mäuse, wie Hamster, wie Frettchen, die wir jetzt gerade im Rahmen der SARS-CoV-2-Versuche doch sehr intensiv eingesetzt haben.
Trotzdem denke ich, wird Ihnen die Tatsache, dass Sie Tierversuche machen müssen, wie Sie erklärt haben, nicht nur Freunde einbringen?
Die Nachfragen gibt es natürlich und die sind auch völlig legitim, solange das sachlich diskutiert wird und wir in der Lage sind, auch sachlich darzulegen, warum wir das tun. Unsere Aufgabe ist ja Gesundheit und Wohlbefinden lebensmittelliefernder Tiere. Das heißt, wir forschen für die Gesundheit dieser Tiere. Und damit muss es auch dann mit beinhaltet sein, dass wir an den Tieren auch entsprechend forschen können müssen. Wir gehen da auch sehr transparent damit um. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das tut. Und wir sagen auch, dass wir bestimmte Forschungen eben in der Art und Weise durchführen. Die müssen natürlich alle genehmigt werden. Ein sehr umfangreiches Prozedere, was da verfolgt werden muss. Das ist auch richtig. Aber das stellt auch sicher, dass da kein Schindluder getrieben wird.
BSE war eines Ihrer Forschungsthemen Anfang der Nullerjahre, der Rinderwahn, Schweinegrippe. Dann sagten Sie schon Maul- und Klauenseuche. Ich hatte die mal als kleines Kind. Ich habe mit einer Kuh gekuschelt und habe mich angesteckt. Das ist aber eine dieser Tierseuchen, die zwar übertragen werden können von Tier zu Mensch, was nicht bei allen der Fall ist, aber nicht wirklich gefährlich sind. Hatte so ein paar unangenehme Pusteln und musste irgendwie mit Kaffeepulver arbeiten, soweit ich mich erinnere, ist lange her.
Ja, also Maul- und Klauenseuche wird jetzt generell nur ein extrem geringes zoonotisches Potenzial zugesprochen, wie wir sagen. Also das kommt so gut wie nie vor. Sehr, sehr einzelne Fälle sind dokumentiert, dass das auf den Menschen übergehen kann. Und dann ist es völlig harmlos. Aber es gibt natürlich andere Infektionen, die vom Tier kommen und auf den Menschen übergehen, die schwerwiegendere Folgen haben können. Aber man darf auch nicht vergessen, auch wir Menschen können unsere Tiere anstecken, wenn sie eben empfänglich sind für die Art von Erreger, die wir gerade tragen. Und da gehört SARS-CoV-2 ja auch mit dazu.
Als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich eine Zoonosen-Plattform gefunden im Internet. Die kürt immer jeweils eine Zoonose des Monats. Wirklich sehr obskur. Ein Erreger, der dann beschrieben wird und was er mit Menschen tut oder nicht tut und warum er ausgewählt wurde. Haben Sie sowas wie ein persönliches Lieblingsvirus, Herr Mettenleiter?
Na, mein persönliches Lieblingsvirus wird weiterhin das Schweineherpesvirus bleiben, mit dem ich begonnen habe, der Erreger der Ojetzkischen Krankheit. Wir haben damals sehr effiziente Impfstoffe entwickelt. So ist der Erreger in der Zwischenzeit in Europa weitgehend aus den Nutztierbeständen verschwunden. Beim Wildschwein kommt er noch hin und wieder vor. Für mich faszinierend sind Erreger wie zum Beispiel Influenza, also alles, was mit Grippeviren zu tun hat, ob das Vogelgrippe oder Schweinegrippe oder eben auch die humane Grippe ist. Das sind sehr wandelbare Erreger, die mit einem sehr geringen genetischen Potenzial auskommen und uns doch immer wieder große Probleme bereiten. Also extrem wandelbar und eben eigentlich ein klassisches Beispiel für Erreger, die sich im Tierreich eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit befinden. Die natürlichen Wirte für diese Viren sind wilde Wasservögel, die aber dann immer wieder den Übersprung schaffen auf andere, seien das Säugetiere wie das Schwein oder auch das Säugetier Mensch, darf man ja auch nicht vergessen, und dann zu entsprechenden Epidemien oder Pandemien führen, sich dann weiter verändern. Und die stellen auch uns Virologen durchaus vor Herausforderungen. Ähnliches sehen wir gerade bei SARS-CoV-2. Der Erreger hat sich auch doch in einigen biologischen Eigenschaften als sehr wandelbar erwiesen. Da sind wir schon etwas überrascht.
Ich kann mir nicht helfen, Sie klingen fast ein bisschen bewundernd.
Manchmal sage ich etwas salopp, ein Herz für Viren. Ja, ich meine, wenn ich Viren nicht faszinierend fände als Studienobjekt, dann wäre ich nicht Virologe geworden. Mich faszinieren Viren jetzt nicht ausschließlich auf der Basis, dass sie uns auch krank machen können, uns Ärger bereiten, sondern Viren sind die abundanteste Lebensform auf diesem Planeten. Sie zeigen die höchste genetische Vielfalt. Sie sind ein essentieller Bestandteil unserer Ökosphäre, wie wir sie hier auf diesem Planeten kennen. Ohne Viren würden wir nicht existieren. Viren stehen am Beginn der Evolution. Jetzt höre ich auf zu schwärmen, aber es ist in der Tat so, dass Viren einfach faszinierende Studienobjekte sind.
Es gibt Studien, dass weltweit mindestens 40 weitere Viren Pandemiepotenzial haben. Kann es Schlimmeres geben als das, was wir im Moment mit SARS-CoV-2 durch das Coronavirus erleben?
Ja, man kann sich deutlich Schlimmeres vorstellen. Also selbst wenn wir jetzt sehen, Vergleiche zu der berühmten spanischen Grippe 1918/1919 mit weltweit geschätzt über 50 Millionen Toten, da sind wir doch noch deutlich entfernt. Und wenn wir jetzt den Erreger selber ansehen, dann ist er zwar jetzt immer besser übertragbar, das haben wir jetzt gerade mit Omikron gesehen, aber es gibt deutlich infektiösere und besser übertragbare Viren. Masern ist zum Beispiel, die Maul- und Klauenseuche ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und es gibt natürlich auch Viren, die sehr viel schwerwiegendere Krankheitsverläufe in sehr viel größerer Zahl verursachen.
Ebola zum Beispiel, auch Denguefieber oder sowas fällt mir ein.
Ebola, Dengue oder auch jetzt für unseren Forschungsbereich die afrikanische Schweinepest. Dort ist es so, dass über 90% der infizierten Tiere sterben. Es sind glücklicherweise nur in Anführungszeichen Schweine, aber das ist natürlich eine Kombination, wenn man jetzt sagt, gute Übertragbarkeit über die Luft, das was SARS-CoV-2 jetzt gut gelernt hat, das verbunden mit einer hohen Letalität, wie wir das nennen, da könnte schon noch was viel, viel Schlimmeres drohen. Und deswegen sind wir auch ja in den Forschungsarbeiten eben auch mit solchen Erregern beschäftigt und versuchen eben auch zu analysieren, ob sowas passieren kann. Vorstellbar wäre es durchaus.
Würden Sie von sich sagen, dass Sie als Virologieforscher Ihren persönlichen Traumberuf ergriffen haben, Thomas Mettenleiter?
Ja. Ohne jegliches Zögern. Ja, das ist mein Traumberuf. Das wollte ich auch schon sehr, sehr früh werden. Zu Weihnachten 1972, da war ich gerade 15, habe ich von meinen Eltern das Buch von Heumal von Dietfurth, Im Anfang war der Wasserstoff, geschenkt bekommen. Dort gibt es einen Absatz und ein Bild dazu zu Bakterienviren. Und das ist einfach faszinierend, nicht nur zu sehen, sondern dann auch zu verstehen, wie eine solche Lebensform sich vermehrt, evolviert, dann zu eigener Nachkommen dann führt.
Sie schwärmen schon wieder.
Das hat mich also wirklich komplett an die Virologie gebunden. Und seither war mir absolut klar, dass ich Virologe werde.
Sie haben in Tübingen studiert, Biologie, dann in Genetik promoviert, sind dann mit einem Forschungsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft für ein Postdoc-Jahr in den USA gewesen, an der Vanderbilt University in Nashville. Sie sind danach zurückgekommen. Das kann man nicht für jeden Forscher sagen. Erging es Ihnen also nicht so, dass Sie das Gefühl hatten, USA ist das Forscherparadies, hier muss ich sein?
Nein, ich meine, das war damals schon fast Standard, dass man sagt, man macht seine Doktorarbeit hier in Deutschland, macht dann irgendeine Postdoc-Zeit im Ausland, damals wirklich präferiert in den Vereinigten Staaten. Aber es war mir auch immer klar, dass ich zurückkommen möchte. Ich fand das total spannend, da die anderthalb Jahre, die ich drüben gearbeitet habe. Neue Umgebungen, ein etwas anderes Wissenschaftssystem, ich habe viel gelernt. Aber es war mir klar, dass ich wieder zurückkommen möchte. Und das hat dann glücklicherweise auch geklappt, dass ich wieder an die Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere in Tübingen gehen konnte, war dort noch einige Jahre tätig. Ja, und dann hat sich dann durch die deutsche Wiedervereinigung dann die Situation ergeben, dass das Institut hier auf der Insel Riems ein Teil dieser Bundesforschungsanstalt geworden ist. Und ich hatte mich damals beworben und bin in einem formalen Berufungsverfahren dann ausgewählt worden.
Am Friedrich-Löffler-Institut sind Sie mittlerweile über ein Vierteljahrhundert. Ich habe mich gefragt, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, kann der Mann eigentlich ein Privatleben haben? Er forscht, er leitet eine Forschungseinrichtung, er lehrt, er ist Mitglied in diversen internationalen Gremien und Akademien. Er hat hunderte wissenschaftliche Publikationen verfasst oder an ihnen mitgearbeitet. Er hält Vorträge. Uff, bleibt da noch Zeit für eine Beziehung, für Familie, Kinder?
Na, also diese Position ist jetzt nicht gerade familienfreundlich oder war es zumindest in der Vergangenheit. Das muss ich schon sagen, gerade wenn solche Situationen auftreten wie 2000, 2001 die BSE oder dann 2006 die Vogelgrippe H5N1 und das zieht sich ja so weiter, dann ist man schon rund um die Uhr gefordert. Aber es gibt natürlich auch einen Privatmensch, Thomas Mettenleiter. Und ja, ich habe eine Tochter, auf die ich sehr stolz bin, die in Hamburg ja, Jura studiert, also nicht in den virologischen Fußstapfen getreten ist. jetzt am Sonntag Geburtstag hat. Also falls sie das hört, schon mal vorweg herzlichen Glückwunsch. Das gibt es natürlich, aber ich muss schon klar sagen, das war in den letzten 25 Jahren der Leitung dieses Instituts doch nur sehr eingeschränkt möglich.
Ich habe eine Stellenausschreibung gelesen, da ist die Bewerbungsfrist gerade in diesen Tagen ausgelaufen, der Justus-Liebig-Universität Gießen für eine Leitungsfunktion, Arbeitsort Insel Riems. Und da heißt es, man will verstärkt Führungskräfte mit Gender- und Familienkompetenz gewinnen, bietet dafür flexible Arbeitszeiten und ausdrücklich BewerberInnen mit Kindern sind willkommen. Aber das ist schon, wenn man sich so die Forschungslandschaft und die Lehre anschaut, sie lehren ja auch, eher die Ausnahme und vielleicht auch ein Grund, warum man immer noch zu wenig Frauen hat in dem Bereich.
Das ist sicherlich richtig. Ich meine, die Herausforderungen sind natürlich da. Ich meine, es ist die Frage, wie man das für sich selber organisiert. Sicherlich, es gibt in der Zwischenzeit im Vergleich zur Situation vor 25 Jahren natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, das unter einen Hut zu bringen. Also die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir tun auch hier am FLI einiges, um das möglich zu machen. Aber es ist natürlich schon so, dass man hier gewisse Einschränkungen einfach hinnehmen muss. Das ist nicht mehr ein Entweder-Oder in dem strikten Sinne, wie das vielleicht in vielen Fällen früher war. Aber es ist sicherlich so, dass das einiges an Anstrengungen und Organisation natürlich auch verlangt.
Sind Sie mehr Forscher oder mehr Institutsleiter oder zunehmend mehr Lehrer?
Ich hoffe, dass ich immer noch ein bisschen Forscher bin. Sicherlich nicht mehr in dem Umfang, wie ich das nun selber im Labor arbeitend zu meinen Anfangsjahren war. Die Institutsleitung selber nimmt natürlich viel Raum in Anspruch und viel Zeit. Das ist direkt hier, was das Institut angeht, aber gerade auch die internationalen Aktivitäten. Auch wenn die Dienstreisen in den letzten 2 Jahren nun drastisch reduziert worden sind, was ich übrigens ganz gut finde. Es darf nicht so auf fast null bleiben, aber ich glaube, das pendelt sich dann ganz gut, das, auch dort ein Gleichgewicht ein. Lehre habe ich immer sehr gerne gemacht. Das hält sich bei uns glücklicherweise etwas in Grenzen. Die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, auf den sind wir ja auch essentiell angewiesen, doch eine zunehmend wichtige Rolle spielt und wir das auch sehr, sehr gerne tun.
Im März werden Sie 65. Das heißt, im nächsten Jahr ist Schluss mit der Forschung. Sie schaffen sich ein Pferd an, wie Sie vorhin schon angedeutet haben, als eine
Richtig.
Möglichkeit. Oder kennt ein Forscher kein Renteneintrittsalter?
Das Eintrittsalter steht natürlich fest. Die Frage ist, was kommt danach, was wird noch gemacht? Ich bin ja international in einigen Gremien aktiv, ich bin national aktiv, ich bin Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina. Es ist aber auch so, dass ich mich darauf freue, etwas mehr Zeit dann auch für das Privatleben zu haben. Und da spielt ein eigenes Pferd eine doch sehr prominente Rolle.
Sie wurden in Göppingen geboren, haben in Tübingen studiert. Wenn man Ihnen aber so zuhört, klingen Sie nicht unbedingt nach einem gebürtigen Schwaben.
Ja, das ist in der Tat so. Ich meine, ich bin jetzt seit sehr, sehr langer Zeit hier oben im Nordosten. Ich glaube, da würde das Schwäbisch eher in der Kommunikation Schwierigkeiten bereiten. Aber ich höre es schon noch. Also, wir könnten das auch schon auch in Schwäbisch machen. Das wird aber schon häuser, dass wahrscheinlich die meisten nichts verstanden hätten.
Manche sagen ja, dass sie deshalb gezielt in ihrem jeweiligen Dialekt oder in ihrer Mundart nicht sprechen, öffentlich sozusagen, weil es als unwissenschaftlich gilt. Würden Sie dem zustimmen?
Ich weiß nicht, ob das als unwissenschaftlich gelten müsste, aber ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass ich dann versuche, dann Hochdeutsch zu sprechen. Das passt hier in der Kommunikation. Wir haben ja nun auch diverse Leute aus verschiedenen Regionen Deutschlands und darüber hinaus. Und deswegen ist das einfach ganz normal. Ich habe mir da auch keine Gedanken gemacht. Es ist so, wenn ich in meine alte Heimat, wie ich es nenne, zurückfahre, dann ist der Schalter, wie Sie gerade gehört haben, auch sehr, sehr schnell wieder umgelegt, wenn ich mich mit meiner Familie respektive mit Freunden treffe, dann geht das ganz schnell.
Vielen Dank, Thomas Mettenleiter, für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.